willst's ja, Piggy. Wir werden ja sehen, wer heute Nacht zuletzt lacht. Wenn nur Zeit genug wäre, Tollet ebenfalls umzubringen. Ein trübsinniges, dummes Pferdegesicht, genau das ist er. Der Aufstieg war steil, sogar auf jener Seite der Faust, die am flachsten war. Auf halbem Wege nach oben begannen die Hunde zu bellen und an den Leinen zu zerren, weil sie glaubten, bald Futter zu bekommen. Er hatte stattdessen einen Fußtritt für sie übrig und einen Peitschenhieb für die große, hässliche Hündin, die nach ihm schnappte. Nachdem sie angebunden waren, ging er los, um Bericht zu erstatten. Die Spuren waren da, wie Riese gesagt hat, aber die Hunde wollten keine Witterung aufnehmen, meldete er murmelnd vor dessen großem schwarzen Zelt. Unten am Fluss war es genauso. Das könnten alte Abdrücke sein. Wie schade. Lord Commander Mormont hatte eine Glatze, einen struppigen grauen Bart und klang genauso müde, wie er aussah. Wir hätten alle einen Bissen frisches Fleisch vertragen können. Der Rabe auf seiner Schulter nickte mit dem Kopf und wiederholte, Fleisch, Fleisch, Fleisch. Wir könnten ja die verdammten Hunde kochen, dachte Chet, hielt jedoch den Mund, bis der alte Bär ihn entlassen hatte. Und dies war das letzte Mal, dass ich den Kopf vor ihm neigen musste, dachte er zufrieden. Es schien, als würde es noch kälter werden, was er nicht für möglich gehalten hätte. Die Hunde drängten sich elendig auf dem hartgefrorenen Schlamm aneinander, und Chet kam fast in Versuchung, sich zu ihnen zu legen. Stattdessen wickelte er den schwarzen Wollschal um die untere Hälfte seines Gesichts und ließ einen Schlitz für den Mund frei. Wenn er in Bewegung blieb, war es wärmer, fand er, und so spazierte er langsam um das Lager herum, teilte ein wenig Bitterblatt mit den schwarzen Brüdern auf Wache und hörte sich an, was sie zu berichten hatten. Keiner der Männer, die tagsüber auf Posten waren, gehörte zu seiner Gruppe. Trotzdem konnte es nicht schaden, zu wissen, was sie dachten. Vor allem dachten sie, dass es verflucht kalt sei. Der Wind nahm an Stärke zu, während die Schatten länger wurden. Er erzeugte ein hohes, dünnes Wimmern, wenn er durch die Steine der Ringmauer pfiff. »Ich hasse dieses Geräusch«, sagte der kleine Riese. »Es hört sich an wie ein Säugling, der im Gebüsch nach Milch schreit.« Als Chet seine Runde beendet hatte und zu den Hunden zurückgekehrt war, wartete dort Lark auf ihn. »Die Offiziere haben sich wieder im Zelt des alten Bären versammelt und unterhalten sich ziemlich hitzig.«
»Das tun sie doch immer«, erwiderte Chet. »Schließlich sind sie hochgeboren, alle außer Blaine, und sie betrinken sich mit Wörtern statt mit Wein.«
Lark drängte sich näher an ihn heran. »Unser Quarkkopf schwatzt immer noch von diesem Vogel«, warnte er und blickte sich um, um festzustellen, ob jemand in der Nähe war. »Jetzt fragt er, ob wir irgendwelche Körner für das verdammte Vieh auf die Seite geschafft haben.«
»Es ist ein Rabe«, sagte Chet. »Der frisst Leichen«, Lark grinste.
»He, vielleicht sogar die vom kleinen Paul?«
»Oder deine«, dachte Chet.
»Den großen Mann brauchten sie womöglich dringender als Lark.« »Mach dir wegen des kleinen Pauls keine Sorgen. Du erledigst deinen Teil und er seinen.« Es dämmerte bereits im Wald, als er den Mann von den Sisters endlich losgeworden war und sich setzte, um sein Schwert zu schärfen. Mit Handschuhen war diese Arbeit verdammt schwierig, aber ausziehen würde er sie auf keinen Fall. Bei dieser Kälte würde jeder Narr, der mit bloßen Händen Stahl berührte, einen Fetzen Haut verlieren. Bei Sonnenuntergang winselten die Hunde. Er gab ihnen Wasser und verfluchte sie.
»Noch eine halbe Nacht, dann könnt ihr euch euer Fressen selbst suchen.«
Inzwischen konnte er das Abendessen riechen. Düven hockte am Feuer, während Chet seinen Kantenbrot und seine Schüssel Bohnensuppe mit Speck von Hake dem Koch erhielt.
»Der Wald ist zu still«, sagte der alte Waldläufer. »Keine Frösche am Fluss, keine Eulen in der Dunkelheit. Einen toteren Wald habe ich noch nie erlebt.« »Deine Zähne hören sich auch ziemlich tot an«, gab Hake zurück. Düven klackte mit seinen Holzzähnen. »Und Wölfe sind auch keine da.«
»Vorher gab es welche, jetzt nicht mehr. Wo sind die wohl hin, was meint ihr?«
»Irgendwohin, wo es warm ist«, sagte Chet.
Von dem Dutzend Brüder, die am Feuer saßen, gehörten vier zu ihm. Während er aß,
sah er jeden mit zusammengekniffenen Augen aufmerksam an, um zu prüfen, ob es Anzeichen dafür gab, dass sie kneifen wollten. Dolch wirkte ruhig, hockte schweigend da und wetzte sein Messer, wie er es jeden Abend machte. Und der süße Donald Hill war fröhlich. Er hatte weiße Zähne, dicke rote Lippen und blonde Locken, die ihm kunstvoll zerzaust bis auf die Schultern hingen, und er behauptete, der Bastard irgendeines Lannisters zu sein. Vielleicht stimmte das sogar. Chet hatte keine Verwendung für hübsche Knaben oder verweichlichte Bastarde, doch der süße Donald schien nicht kneifen zu wollen. Bei dem Waldläufer, den die Brüder Sägeholz nannten, und zwar eher wegen seines Schnarchens als wegen irgendetwas, das mit Bäumen zu tun hatte, war er sich dessen nicht so sicher. Im Augenblick wirkte er so unruhig, dass man meinen mochte, er würde nie wieder schnarchen. Und Maslin sah noch schlimmer aus. Chet bemerkte den Schweiß, der ihm trotz des kalten Windes über das Gesicht rann. Die Tröpfchen funkelten im Licht des Feuers wie viele kleine Edelsteine. Maslin aß auch nicht, sondern starrte nur in seine Suppe, als würde ihm schon von ihrem Geruch übel. »Auf den muss ich aufpassen«, schärfte sich Chet ein. »Sammeln!« Der Ruf ertönte plötzlich aus einem Dutzend Kehlen und verbreitete sich rasch im ganzen Lager auf dem Hügel. »Männer der Nachtwache, versammelt euch um das große Feuer!« Stirnrunzelnd schlang Chet den Rest seiner Suppe hinunter und folgte den anderen. Der alte Bär stand, Smallwood, Locke, Wüthers und Blaine hinter sich, vor dem Feuer. Mormon trug einen Mantel aus dickem schwarzen Fell, und sein Rabe hockte auf seiner